Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Ganz ungewohnt, wir sitzen ganz früh morgens zusammen. Ich habe gar nichts zum Frühstück mitgebracht.
Nee, ich auch nicht.
Hast du schon?
Ja, ein bisschen.
Okay, wie war dein Wochenende?
Ja, erlebnisreich. Also ich war am Samstag in Hannover auf der ABF-Messe. Das ist so eine Outdoor-Freizeit- und Sportmesse. Und ich war ein bisschen geschockt.
Was war los? Keine Fahrräder?
Ja, doch, schon. Also die ganzen Onliner, da waren so ein paar Online-Fahrradhändler, die sich ausgestellt haben, vielleicht auch ein paar Lokale, aber also es war jetzt nichts Nennenswertes großartig dabei und auch relativ klein präsentiertes Fahrrad. Es waren aber da durchaus drei Hallen mit Autos, Karawanen, riesengroße Reisebusse, die umgemünzt wurden auf Camper, und ich bin durch diese Halle und dachte so, was zur Hölle ist das denn? Wo parken diese Dinger?
Die Wohnmobile meinst du jetzt, oder?
Das waren keine Wohnmobile mehr, das waren riesen Reisebusse, die ein Wohnmobil sein sollten.
Ja,
wo ein Auto drinne parken kann.
Die haben keine Fahrräder mehr mit, die haben noch ein Auto mit.
Ne? Ja.
Ja. Ich weiß, ich bin bei dem Trend ja auch, wir hatten ja letztens irgendwie mit Katja Diehl, dass die kleinen Camper, die niedlichen ja schon in der Stadt irgendwie nicht parken können, aber jetzt diese Riesengeschosse. Ja, aber die parken auch nicht in der Stadt. Ich glaube, da hat jeder auch ein großes Grundstück, weil ich habe auch die Preise gehört. Ich glaube, das war sogar aus Hannover. Da haben sie dann darüber berichtet, dass so ein Wohnmobil auch eben mal 700.000 Euro kosten kann.
Ja.
Das ist schon echt krass. Also ich weiß auch noch nicht, ob das die richtige Entwicklung, ob das in die richtige Richtung geht. Ich kann damit ja auch gar nicht irgendwie dahin fahren, wo es wirklich schön ist, weil dafür sind die Fahrzeuge einfach zu groß.
Ich wüsste auch nicht, auf welchem Campingplatz du mit so einem, also da musst du schon irgendwie privat irgendwas haben, glaube ich.
Und wenn man hört 700.000, das ist natürlich jetzt so die Obergrenze, aber auch bei allen anderen großen Autos, ob ich jetzt die großen amerikanischen Pickups nehme, da habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen, das brummt ohne Ende, glaube ich, in Bremerhaven, da werden amerikanische Pickup-Trucks für den deutschen Markt fertig gemacht und die Auftragslage ist ganz fantastisch. Da denke ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was will man mit diesen Autos? Ein Statement für, ich bin voll Idiot.
Ja.
Da kann ich doch nicht freiwillig mit rumfahren. Also ich, was für Aussage treffe ich damit? Da finde ich ja gestern ganz frisch entschieden in Paris, 54, irgendwas Prozent der Pariser haben dem Vorhaben zugestimmt, die Parkgebühren für große Autos, also SUVs und Pickups und solche Geschichten in der Stadt Paris deutlich zu erhöhen.
Okay, und das messen die dann vorher am Parkplatz?
Wie das nachher genau funktioniert, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass die Autos einfach, wenn sie groß sind, auch wenn sie in die Parklücke reinpassen, mehr bezahlen müssen. Und mehr in diesem Fall bedeutet, SUVs zahlen dann in Paris 18 Euro.
Pro Stunde.
Pro Stunde, ja.
Ach, Wahnsinn. Also da würde ich doch im Leben nicht mehr auf die Idee kommen, im Auto hinzufahren.
Das ist eben das, wo ich mich frage, trifft es wirklich überhaupt die Leute? Weil wenn ich mir so ein SUV kaufe, dann ist Geld wahrscheinlich überhaupt nicht das Kriterium, was mich bewegt, irgendwas nicht zu machen.
Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, es fahren einfach mittlerweile fast alle SUV und ob du das Geld hast oder nicht, ich kann es ja leasen.
Ja, gut, okay. Also nehmen wir mal an, vielleicht, dass das auch ein bisschen Wirkung hat. Also die ganz reichen Leute sind natürlich, dann können sie trotzdem wieder machen, was sie wollen, weil ob das nur 18 Euro die Stunde kostet oder 8 oder 5, ist denen wahrscheinlich völlig egal. Aber hast recht, wenn jemand irgendwie auf so ein Pickup angewiesen ist und das leasen muss, dann wird er sich natürlich ganz schön umgucken. Braucht er ja ein zweites Auto für die Stadt oder muss ein bisschen weiter außerhalb parken oder muss auf seine Ladefläche Fahrrad drauflegen, was er dann in der Stadt benutzt.
Ja, da bin ich mal gespannt, wer da nachher der Jammerlappen ist.
Jammerlappen, du!
Du auch.
Wir haben ganz viel Feedback gekriegt, ne?
Ja.
Und ein Feedback sagt, wir wären Jammerlappen. Warum eigentlich?
Weil wir nicht sehen, dass das Auto zur Mobilität dazugehört und dass wir Autos verhetzen und ich weiß auch nicht, da stand so viel
politische drin. Hetze gegen Autos, ja, das habe ich noch im Kopf. Also politische Hetze gegen Autos, ich weiß nicht genau, ob wir wirklich hetzen. Und er schreibt hier weiter, er oder sie, weiß ich gar nicht. Schreibt hier weiter, also was seid ihr nur für Jammerlappen und heult doch leise, ihr Lappen. und wir würden politische Hetze gegen das Auto machen. Ja, das mag sein, dass wir vielleicht das Auto schlechter machen, als wir es wirklich sehen. Ich selbst feiere Auto, du hast keins, aber ich zumindest feiere sogar manchmal Auto. Aber ich habe das Gefühl, das Auto ist in den letzten 40 Jahren einfach zu gut weggekommen und das ist eine zu gute Darstellung der Automobilität erfolgt und es ist zu viel Platz eingeräumt worden. Deswegen kann es natürlich sein, dass wir jetzt, indem wir sagen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz fürs Fahrrad, das einfach auch teilweise dann nicht in der richtigen Proportion darstellen, aber das ist ja auch beabsichtigt. Wir sind ja auch Fahrrad immer ein Teil der Lösung und nicht Auto können es auch sein oder so.
Genau, also ich glaube auch, ich meine, wir haben jetzt auch schon so oft im Podcast erzählt, dass es ja nicht darum geht, dass es nur noch Fahrräder geben soll, sondern dass sich halt eben jeder aussuchen kann, was für ein Verkehrsmittel er oder sie nehmen möchte. Und dazu gehört eben ein gut ausgebautes Radnetz genauso dazu wie guter ÖPNV.
Ja, wenn du sagst, jeder kann sich aussuchen, welches Verkehrsmittel er benutzt, dann ist es ja so, dass im Augenblick kann sich ja keiner aussuchen, was er benutzt, weil nur das Auto wird gefördert und nur das Auto kann man sich eigentlich aussuchen. Also alles andere ist ja schwieriger oder wird einem schwierig gemacht. Also kein Verkehrsmittel kriegt so viel Geld an Förderung und an Infrastruktur wie das Auto und deswegen kann ich eben keine freie Wahl treffen.
Na gut, jetzt wollen wir aber mal nicht jammern, ne? wir hatten ja auch echt extrem viel positives Feedback. Lass uns doch einfach mal so ein bisschen daraus vorlesen oder ein paar Einblicke geben, weil da ja auch ein paar fragende Feedbacks auch noch bei waren, ne?
Ja, also natürlich, wir haben sehr viel positives Feedback, wir haben aber auch immer mal konstruktive Anregungen. Ich habe hier noch den einen im Kopf, wo es darum ging, dass wir das Dreirad so schlecht gemacht haben oder hätten. Das habe ich, also ich selber habe es ganz anders verstanden. Ich bin überhaupt gar nicht gegen mehrspurige Fahrzeuge und Dreiräder. Ganz im Gegenteil, ich finde die hoch innovativ und total spannend. Wir selber bei uns im Fahrradgeschäft haben ja nur ein Modell oder zwei Modelle, die wir als Dreiräder anbieten. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Natürlich gibt es ganz viele andere Trikes. Und Trikes sind nicht nur für Leute, die auf ein Fahrzeug angewiesen sind, ohne das Gleichgewicht halten zu können, sondern Trikes sind auch Fahrzeuge, die irre viel Spaß machen können, mit denen man sehr schnell und sehr gut fahren kann. Und das alles wollen wir ja gar nicht hinten runterfallen lassen, ganz im Gegenteil. Also wir sind gerade bei den Trikes eher Fans als nicht Fans. Nur wir bei uns im Fahrradgeschäft haben die nicht. Und wenn ich von nicht kippstabilen und nicht fahrbaren Dreirädern geredet habe, dann sind das immer nur die, die aussehen wie ein Fahrrad und einen Sattel haben. Also da ist, glaube ich, ein bisschen was, vielleicht habe ich das nicht genau genug gesagt.
Ja, das mag sein. Und in dem gleichen Feedback ging ja auch nochmal auf das Thema ein, was den Winter oder die schlechte Jahreszeit angeht. Und ich kann nur sagen, ja, du hast recht. Es gibt Regen und es gibt auch Schnee. Und ich glaube, ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt, hätte ich mein Auto jetzt in den letzten 3 Monaten verkauft, hätte ich gesagt, ein Leben ohne Auto ist nicht möglich. Also so viel Schnee und so viel Regen und so viel Wind und so viel Streik auf der Bahn und keine Ahnung wo. Ich glaube, das hätte mich zu dem Zeitpunkt gar nicht dazu bewogen, mein Auto zu verkaufen.
Ja, also natürlich, wenn wir das darstellen, gibt es auch immer dazu Gegenpositionen, das ist gar keine Frage. Und der totale, also in noch dem gleichen Feedback übrigens, der totale Hype um das Lastenrad. Wir sind total Lastenrad-Fans, das ist einfach so und deswegen seht uns das nach, dass wir da immer ein bisschen euphorisch sind, wenn es um Lastenräder geht, gerade wenn es ums Lot geht. Und hier wird als Alternative natürlich der Fahrradanhänger propagiert oder vorgeschlagen. Und auch das finde ich total super. Ich bin totaler Fahrradanhänger-Fan. Ich habe immer einen Fahrradanhänger benutzt. Habe ich lange Jahre, auch bevor ich Lastenrad gefahren bin, Fahrradanhänger. Ich habe jetzt noch manchmal Fahrradanhänger. Also ist vielleicht sogar ein eigenes Thema. Können wir vielleicht sogar mal einen Podcast drüber machen, ja, über Fahrradanhänger, Anhänger und Anhängernutzung. Auf jeden Fall eine gute Anregung. Und ja, Lastenrad ist ein Hype. Ich finde sehr, sehr berechtigt, aber Fahrradanhänger ist natürlich eine deutlich wirtschaftlichere, billigere und vielleicht sogar in vielen Teilen alltagstauglichere Variante.
Ja, gerade wenn es auch um Platz geht, ne?
Vielleicht. Gerade wenn es auch um Platz geht, genau. Zu den vielen Positiven gehörte auch, dass wir bestärkt worden sind mit, wir sollen auch politisch uns ein bisschen äußern. Und da wurde dann auch nochmal darüber berichtet, über das Thema Mobilität. Gab es eine WDR-Sendung, WDR-Servicezeit. Und da wurden Kleinst-Elektroautos im Vergleich zu SUV getestet und drei Zuschauerinnen konnten dann die kleinen Autos gegen SUVs testen.
Ja, und sie schreibt, also in dem Feedback schreibt sie auch dann, dass drei von den Testerinnen eben halt auch gesagt haben, ja, also wahrscheinlich wären sie mit dem Rad schneller gewesen.
Ja, das ist ja genau denn das noch, also klar ist ein kleines Elektroauto in der Stadt viel, viel besser als ein SUV, zumal dann, wenn die Parkplätze so teuer wären. Aber ja, ein Fahrrad hat dann eben auch nochmal Vorteile. Und da habe ich letztens sehr, sehr interessantes Buch gelesen von Christopher Käse, auch so jemand, der sich sehr viel mit Zukunft beschäftigt. Das Buch heißt The Life Changer, glaube ich.
Ja.
Da ging es irgendwie auch so um ein ähnliches Thema und vielleicht können wir da gleich nochmal aus dem Buch berichten ein bisschen.
Das machen wir. Ich habe hier noch, bevor wir das machen, habe ich hier noch ein Feedback zur letzten Folge, und zwar ging es ja bei unserem Bike der Episode um das Load mit den größeren Akkus, 750 Wattstunden, und die Hörerin, die war so ein bisschen irritiert, weil wir hatten in einer der anderen Episoden darüber gesprochen, dass der Trend dahin geht, wie zum Beispiel im Urban, dass kleinere Akkus verbaut werden und dass man ja gar nicht mehr die großen braucht, und weist so ein bisschen auf diese Nachhaltigkeitsaspekte hin, dass man mit seltenen Erden auch eben besser umgehen sollte, warum wir das denn nicht hinterfragen.
Also wir haben das, glaube ich, grundsätzlich schon hinterfragt, und ich persönlich habe das auch schon öfter geäußert, dass ich der Meinung bin, dass eigentlich fast alle immer zu große Akkus für ihre Fahrräder kaufen oder sich einbauen. Und ich sehe den Trend zu größeren Akkus im Prinzip gerade gestoppt. Also so, ich sehe die Obergrenze bei 750, 800 Wattstunden. Dann sollte es auch wirklich ausreichen, um für alle möglichen Gelegenheiten ausgerüstet zu sein. Ein bisschen anders ist es natürlich jetzt, wenn wir über das Load reden. Also ein Load mit einer schweren, Beladung und vielleicht auch mal einer längeren Strecke, da kann es durchaus sein, dass ich mit den Akkus nicht hinkomme. Und deswegen kann es beim Load durchaus auch sinnvoll sein, größere Akkukapazitäten zu haben. Auch wenn ich das Load zum Beispiel als Pizzalieferant einsetze und eine 6-Stunden-Schicht damit durchfahren will, ohne die Akkus zu tauschen, dann ist es bestimmt besser, ich habe eine größere Akkukapazität als eine kleinere. Aber grundsätzlich stimme ich natürlich der Sache zu, also 400 Wattstunden oder 500 oder auch 360 Wattstunden, was einige Leichtfahrräder jetzt haben, finde ich eine durchaus sehr, sehr gute und interessante und in die richtige Richtung gehende Entwicklung. Das macht die Fahrräder leichter, es macht sie günstiger, es macht sie ökologisch ein bisschen wertvoller, weil ich eben weniger Akku einbauen muss und auch weniger Akku produzieren muss. Also grundsätzlich sind wir, glaube ich, da schon auch kritisch und sagen, nicht jeder muss den allergrößten Akku haben und nicht unbedingt das Größte ist hier das Beste. Das war jetzt in der letzten Episode ein bisschen bezogen auf das Load.
Ja, also das kann ich auch nur so sagen, es kommt halt auf den Einsatzzweck an. Ich habe ja sowohl das Urban als auch das Load, und wenn man nur kurze Strecken hat oder in der Stadt fährt, kein Gepäck hat, dann reicht auch ein kleiner Akku. Wenn man jetzt halt eben mehr damit vorhat oder eben was transportiert, dann ist es schon sehr komfortabel, wenn man eben auch an sein Ziel kommt.
Ja, und diese Anmerkung hat uns erreicht aus Kambodscha. Ist ja auch cool, wo wir gehört werden.
Ja, genau. Ist irgendwie auf Radreise, habe ich gesehen, und hat sich aber auch um das Thema Gravelbike irgendwie so ein bisschen bemüht und ist ein bisschen frustriert, dass es immer nur ums Carbonrad geht und dass man immer irgendwie schon bei den meisten Rädern eine Carbongabel dabei hat, obwohl das ja eigentlich Sondermüll ist.
Ja, auch das ist natürlich auch so eine ökologische Geschichte. Auch das ist sehr interessant, das anzusprechen, finde ich total super. Natürlich ist eine Stahlgabel ökologisch das Beste, was man natürlich machen kann, weil die sehr, sehr einfach wiederverwendet wird, also eben wieder eingeschmolzen wird. Das ist mit Carbon deutlich schwieriger. Hier kam mal die Frage auf, ob das überhaupt möglich ist. Ja, das ist möglich. In Carbon Rally in Stade jetzt zum Beispiel, direkt bei uns in der Nachbarschaft, werden alte Carbonteile durchaus aufgespalten und wiederverwendet. Und auch sinnvoll wieder verwendet ist ein Downcycling, glaube ich, noch in dem Verfahren. Aber zumindest ist eine sehr, sehr hochwertige Downcycling-Methode, wo die Carbonfasern durchaus sinnvoll wieder eingesetzt werden.
Okay, ja, also das war mal so ein Einblick in so ein paar sehr ausführliche Feedbacks, die uns erreicht haben. Wir haben natürlich noch viel mehr erhalten, positiv und auch kritisch und ein paar Anregungen dabei. Ich glaube, wir können uns hier an dieser Stelle erstmal nur bedanken, dass ihr euch so viel Mühe gebt, uns dieses Feedback immer zukommen zu lassen.
Du kannst dir sicher sein, wenn du Feedback geschrieben hast, dann haben wir es gelesen und Mailin und ich haben auch darüber gesprochen. Wenn wir dein Feedback jetzt hier nicht direkt im Podcast besprochen haben, das funktioniert natürlich nicht. Wir können nicht alle Feedbacks immer hier aufgreifen. Aber wir lesen das und wir unterhalten uns drüber und wir lassen das auch in die Podcasts mit einfließen. Vielleicht merkst du es ja dann an den Themen oder am Inhalt, dass du berücksichtigt worden bist. Danke auf jeden Fall für dein Feedback.
Ja, Thorsten, du hast vorhin ein Buch angesprochen von Christoph Käse. Life Changer, Zukunft made in Germany. Wollen wir darüber mal sprechen?
Ja, müssen wir, glaube ich. Also wieder so ein Buch, was mich, wo ich gedacht habe, da fehlt doch was. Also da fehlt mir natürlich aus meiner Sicht das Fahrrad. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Christoph Käse ist so ein Zukunftsvisionär, so ein Zukunftsforscher und der macht in dem Buch total Hoffnung auf die Zukunft und dass wir alle Probleme, die wir jetzt haben, sei es Energie, sei es Gesundheit, Umwelt, dass wir die mit neuen Technologien auch sehr, sehr gut lösen können. Und das Beispiel, was er da drin bringt oder wo er mit anfängt, ist, dass er sagt, guckt mal um euch rum, die Technik, die euch jetzt gerade umgibt. Also wenn du jetzt zuhörst und dich mal umguckst, welche Technik dich gerade umgibt, dann wirst du feststellen, dass das ganz, ganz viel ist. Vielleicht, wie du den Podcast hörst auf deinem Smartphone oder sowas, das ist ja schon ein Riesenunterschied zu zum Beispiel vor 15 Jahren. Da war das undenkbar.
Ja, das stimmt. Das hat sich sehr schnell gewandelt.
Ja, das und das ist das, was er beschreibt, dieses Experiment, einfach mal zu gucken, was hat sich in den letzten 10 Jahren, was hat sich in den letzten 20 oder vielleicht 30 Jahren getan. Vor 30 Jahren gab es noch gar kein Internet. Oder zumindest nicht als massentaugliches Medium gab es gar kein Internet. Und was ist jetzt möglich? Und so ähnlich ist es natürlich mit Elektroautos. Also ich fahre ein Elektroauto und hätte mir das vor 10 Jahren irgendwie noch gar nicht vorstellen können.
Und wenn wir jetzt mal überlegen, was könnte in 10 Jahren sein, das ist ja schon enorm, was sich
genau
da noch ändern kann.
Wenn das so weitergeht und die Wahrscheinlichkeit, dass es so weitergeht, ist ja sehr, sehr groß, dann hat er mal ein bisschen aufgetan, was da so in Zukunft passieren kann. Und er hat eine Methode genannt, ich habe die Methoden gar nicht mehr genau im Kopf, wie es heißt, aber es geht einfach, es geht um die Vereinfachung oder um das dabei bleiben, wie es immer war, also als zwei verschiedene Denkschulen quasi. Und er hat als einen Vordenker Elon Musk genommen und Elon Musk hat gesagt, er geht davon aus, dass Menschen immer Auto fahren wollen, aber nicht zwingend Autos selbst lenken wollen. Das ist seine Vereinfachung. Menschen wollen Auto fahren, aber nicht selbst lenken. Und daraus schließt er, es wird einen großen Markt für selbstfahrende Autos geben.
Genau, ich hatte das auch gelesen oder beziehungsweise gehört und er ist ja auch irgendwie davon ausgegangen, also wir haben jetzt gerade eine hohe Sterbequote im Verkehr, weil die Leute auf ihr Handy gucken während des Fahrens und das selbstfahrende Auto ist eine Befreiung für alle.
Und eine Beförderung der Sicherheit.
Ja.
Ja. Also grundsätzlich kann ich dem natürlich zustimmen, nur wenn das dann so wäre, also wenn ich das diesen Gedanken mal fortsetze, dann brauchen wir ja noch mehr Platz für Autos.
Warum?
Naja, wenn ich nicht mehr lenken muss, dann kann ja auch jeder Auto fahren. Also ich sag mal so, ab 4 Jahren Alter könnte ich ja mein Kind ins Auto setzen und sag dem Auto, fahr zu Oma.
Okay, das hört sich gerade ein bisschen komisch an. Aber
ich meine, das ist doch die Konsequenz daraus. Also wenn die Autos von alleine fahren, dann kann ich doch, alle, die auch keinen Führerschein haben, können ja dann Auto fahren. Also ich brauche ja keinen Führerschein, wenn das Auto quasi den Führerschein hat, brauche ich ja keinen. Also dann macht es ja gar keinen Sinn, einen Führerschein zu haben. Das wäre ja eine schöne Erweiterung. Also jeder wäre dann ja mit dem Automobil. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben auch jeder dann ständig damit rumfährt. Also das würde doch eine deutliche Zunahme von MIV bedeuten, also vom motorisierten Individualverkehr. Das wäre ja immer noch.
Aber meinst du denn, dass jeder so ein selbstfahrendes Auto hätte? Also ich könnte mir vorstellen, nach dem Modell würde ja sowas wie Sharing oder Ruftaxis so total kommen. Also es wäre ja viel mehr Shared Mobility, oder nicht?
Das ist ja meine Hoffnung, aber das ist in diesen Zukunftsblinks, also in diesen Zukunftsaussichten gar nicht mitbedacht. Also das wird überhaupt gar nicht so richtig mitgedacht, dass natürlich die Mobilität dann oder diese Fahrzeuge viel, viel mehr geteilt werden. Natürlich kann ich ein Familienfahrzeug, da kann ich das eine Kind kann ich zur Oma fahren lassen, das zweite Kind kann ich danach in die Schule fahren lassen von dem Auto, dann kommt das Auto zurück und ich fahre damit zur Arbeit und lasse es dann nach Hause fahren, damit der Mann dann einkaufen gehen kann oder was auch immer. Also ich kann das Auto natürlich sehr, sehr viel besser teilen. Und trotzdem habe ich dann natürlich nach meinem Beispiel jetzt irgendwie 8 Autofahrten generiert, wohingegen früher vielleicht das irgendwie anders gegangen wäre.
Na gut, da hat man wahrscheinlich eher die Fahrten miteinander kombiniert, um Zeit zu sparen und auch vielleicht um den Weg zu sparen. Und jetzt würde das Auto dann ja auch viele Leerfahrten machen, wenn es einfach zurückfährt, um den nächsten abzuholen.
Das würde dann auch wieder mehr Verkehr bedeuten, mehr verstopfte Straßen. Also das wäre jetzt noch nicht die Lösung. Also so kann ich mir nicht die Lösung für die Zukunft vorstellen. Und da bin ich dann wieder beim Fahrrad. Also in diesem Buch wird dann noch auf andere Verkehrsmittel eingegangen, auf Drohnen oder Fahrzeuge, die durch die Luft fliegen zumindest, senkrecht starten und wieder landen. Wenn es soweit ist, dass wir diese dritte Dimension auch noch in der Stadt nehmen müssen, weil der Verkehr so viel wird, dann müssen wir uns doch mal überlegen, ob da nicht grundsätzlich was falsch läuft.
Ja, also ich kann mich noch an einen Satz erinnern, dass er in seinem Buch auch gesagt hat, wir müssen Innovatoren, also Leute, die zukunftsweisend denken, die neue Technologien entwickeln, privat und staatlich finanziell stärker unterstützen, um in der Zukunft besser dazustehen. Aber es gibt ja auch noch Innovationen, die sind schon älter, wie das Fahrrad.
Wie das Fahrrad zum Beispiel, aber das E-Bike ist noch gar nicht so alt. Also was sich da in den letzten 10 Jahren getan hat, ist ja auch enorm. Das hätte man ja vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren sich noch nicht im Entferntesten hätten ausdenken können, dass E-Bikes so eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also das ist auch ein Beispiel, wie rasant und wie schnell so eine Entwicklung tatsächlich vonstatten gehen kann. Aber wenn ich nochmal zurück zu Elon Musk gehe, der sagt, Menschen wollen Auto fahren, nur nicht zwingend selber lenken, dann würde ich ja sagen, das ist eigentlich noch nicht die Vereinfachung, wie ich denken würde, sondern für mich wäre die Vereinfachung, Menschen wollen mobil sein.
Punkt.
Genau. Und das war's. Und ich glaube, Mobilität ist elementar, ist wirklich den Menschen extrem wichtig. Und es muss komfortabel, bequem und für sie selbst gut sein. Also auch was Gutes für sich haben. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das selbstfahrende Auto wirklich die Lösung ist.
Nee, es wird sicherlich ein Teil davon sein, aber ich glaube nicht der einzige.
Also das selbstfahrende Auto sehne ich ja herbei wie nichts anderes. Ich würde das total feiern, ich finde es total super, aber das kann doch nicht die Lösung für alles sein.
Nee, und ich glaube, da gehört auch noch ein riesen Rattenschwanz zu, weil so wie die aktuelle Verkehrssituation ist, mit Tempo 100, Tempo 50, Tempo 70, Tempo 80 und überall was anderes, und ich glaube, da muss sich grundsätzlich noch was ändern, damit das überhaupt funktioniert.
Das wird wahrscheinlich auch, weil die Zeit dann im Auto ja nicht verschwendet ist. Aber wir haben bei allen den Überlegungen ja tatsächlich den Platzverbrauch noch nicht mitberechnet. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, wenn wir mehr Fahrten haben, wäre sogar noch mehr Platzverbrauch. Dann würde ja jedes Fahrzeug wieder mehr Platz in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das lässt sich nur umgehen, indem wir zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren.
Ja.
Weil das sind die einzigen beiden Fortbewegungsmethoden, die sehr wenig Platz in Anspruch nehmen.
Oder also, halt auf lange Distanzen auch mal den Vakuumzug nehmen.
Den Vakuumzug, ja, wenn der denn auch da ist. Also der wäre ja nur schneller als der normale Zug. Aber ja, also Züge sind natürlich auch, die nehmen ja auch relativ wenig Platz weg, weil ich einfach mit ganz, ganz vielen Leuten auf relativ kleinen Raum unterwegs bin. Aber in der Stadt, also wenn wir jetzt die Mobilität in der Stadt nehmen, dann ist das Fahrrad mit nur wenigen Quadrat oder mit 1,5 Quadratmetern Platz, den es braucht, oder der Fußgänger mit, keine Ahnung, 1/2 Quadratmeter vielleicht, natürlich extrem sparsam unterwegs.
Naja, aber jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Du hast gesagt, das muss einfach und bequem sein, und wir haben ja vorhin das Feedback vom Hörer gehört, es regnet ständig, es ist kalt und windig und schneit, es ist ja nicht komfortabel. So, und wenn wir das so alt backen lassen, sag ich jetzt mal, mit nass werden und kalt werden, wie es ist, dann wird es ja auch keine Alternative sein.
Das ist natürlich ein schöner Einwand, den du hast, und wir reden ja über Visionen, über Sachen, die möglich sein könnten in Jahren. Und wir sehen zwar in Kopenhagen, dass die Menschen auch, wenn das noch nicht so bequem und komfortabel ist, wie man es in einer Vision haben könnte, trotzdem extrem viel Fahrrad fahren. Also zu 50% besteht die Mobilität, oder über 50% besteht die Mobilität in Kopenhagen aus Fahrradfahren. Das geht also tatsächlich auch mit dem unbequemen Verkehrsmittel Fahrrad, nur wenn man die Voraussetzungen ein bisschen bequemer macht. Aber ich kann mir natürlich auch überdachte Radwege vorstellen. Ich kann mir beheizte Röhren, in denen man Rad fährt, vorstellen. Ich kann mir Radwege vorstellen, die geschlossen sind, wo man immer Rückenwind hat oder also da sind ja den Visionen quasi keine Grenzen gesetzt. Möglich ist ja alles Denkbare.
Es klingt auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, und wenn ich doch weiß, dass ich auf gar keinen Fall nass werde auf dem Weg zur Arbeit, weil es sind irgendwie nur die letzten hunderte Meter nicht überdacht, dann ist doch Radfahren auch schon wieder wesentlich bequemer. Das ist natürlich jetzt so eine spinnerte Vision, aber das sind ja die anderen Sachen auch. Also Senkrechtstarter in der Stadt, die da rumfliegen oder sowas oder selbst fahrende Autos ist ja noch eine Vision in weiter Zukunft.
Ja, da denke ich immer so an Science-Fiction-Filme, die dann irgendwie so mit ganz viel 3D-Animation und Boom-Peng-Powder sind. Aber ich glaube, so weit weg ist das alles gar nicht. Ich glaube,
vielleicht nicht. Ja,
technologisch vielleicht ist das schon irgendwann denkbar.
Genau, ich glaube auch. Also wenn man irgendwie also ich habe so ein Kinderbuch, wo Straßen drin sind, die so in 4 Stockwerken übereinander sich kreuzen. Und als ich das als kleines Kind in meiner Kindheit gesehen habe, dieses Bild mit den Straßen, die so übereinander sind, wo die Leute also in verschiedenen Kurven übereinander Auto fahren, da habe ich gedacht, das wird niemals passieren. Und jetzt, wenn man Bilder aus Amerika sieht, da ist das gang und gäbe. Oder selbst wenn ich in
Bremen.
In Bremen ist das auch so ähnlich. Also das habe ich auch gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe, als Autofahrer dann schon, habe ich gedacht, boah, das ist ein bisschen wie aus dem Kinderbuch. Ja, also da finde ich ja, das E-Bike, hatte ich ja gerade eben schon mal erwähnt, das ist eine Entwicklung absolut in die richtige Richtung. Und ich glaube, die Erfindung 200 Jahre Fahrrad und dann kam das E-Bike, das macht das Fahrrad nochmal zum absoluten Innovator.
Ja, da erinnere ich mich so ein bisschen an letztes Jahr Nationaler Radverkehrskongress. Da war ich in so einem Vortrag, das war von Bosch, und da haben die irgendwie gerade über ihr neues Smart-System gesprochen und wie sich das in Zukunft weiterentwickeln könnte. Also auch so eine richtige Spinnerei, ne, wo dein Fahrrad irgendwie dein bester Freund ist und alles über deine Gesundheitsdaten weiß und darauf entsprechend eben reagiert und dich so unterstützt, wie dein Körper das braucht und wie du gerade gegessen hast und geschlafen hast und erkennt in deiner Umgebung die Vögel und die Menschen und bezieht das alles mit künstlicher Intelligenz mit ein. Und das war schon sehr abgedreht, aber ich glaube, Autos können das ja auch.
Das ist genau so eine Vision oder so eine Zukunftsspinnerei, aber so weit ist das Smart-System davon dann auch wieder nicht weg, weil ich merke ja schon, wenn ich jetzt losfahre mit meinem Rad, ich mache es an, dann connectet sich das mit meinem Smartphone und hat natürlich sehr viele Informationen, also weiß natürlich, wann ich aufgestanden bin, wie lange ich schon wach bin, welchen Fitnesszustand ich gerade habe, das alles weiß mein Fahrrad schon. Das setzt es jetzt noch nicht um und macht dann eine konkrete Handlung draus, aber könnte es zumindest schon. Also so weit ist das da auch wieder nicht weg.
Jetzt haben wir hier schon ein bisschen rumgesponnen und ich kann mich auch noch an einen Podcast erinnern. Ich glaube, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, der Neujahrspodcast, da sind wir ins Jahr 2030 eingestiegen und haben auch schon so Visionen und Spinnereien gemacht. Und da fällt mir nämlich noch ein, dass wir einen Podcast beim letzten Mal vergessen haben. Den Hinweis haben wir auch von einer Hörerin bekommen. Und der Podcast, der startet auch immer so, dass die beiden Damen, die Hosts, die das machen, ihre Gäste immer fragen, wie sie sich ihre Region in 30 Jahren vorstellen. Finde ich auch eine coole Sache eigentlich.
Das finde ich einen coolen Einstieg, aber 30 Jahre ist natürlich auch echt weit, weit in der Zukunft eigentlich. Aber gut, okay, also 30 Jahre, da kann ich wirklich rumspinnen.
Genau.
Da würde ich fantastisch werden. Ja, wir haben, also natürlich ist auch, das ist auch ein Feedback, was uns erreicht hat, wir können natürlich nicht, wir kennen nicht alle Fahrradpodcasts, die es gibt und im Augenblick kommen sogar, ich habe das Gefühl, jede Woche neuer auf dem Markt. Wir haben auch nicht alle berücksichtigt, aber wenn ihr noch irgendwie einen habt, den wir hätten unbedingt nochmal hören müssen, dann schreibt uns gerne. Wir hören uns natürlich auch gerne andere Fahrradpodcasts gerne an. Also in die Zukunft blicken ist immer ein spannendes Thema, finde ich. Und nachher ist man immer schlauer, wenn wir das in 5 Jahren hören. Da sagen wir vielleicht, ach du meine Güte, was haben wir da bloß erzählt? Oder, oh, das ging ja viel schneller, als wir gedacht haben. Also ich fand das mit Paris, das hat mich das überrascht mit den 18 Euro pro Stunde für SUVs. Und ich weiß, dass der Oberbürgermeister von Hannover ähnliche Visionen, Planung oder tatsächlich das direkt umsetzen will. Bin sehr gespannt, ob das passiert und ob auch in Hannover demnächst die SUVs oder die großen Autos mehr bezahlen müssen. Und dann wäre das vielleicht der Dammbruch für ganz Deutschland.
Ja, ich bin gespannt. Also das behalten wir auf jeden Fall im Auge und schauen wir mal.
Mal sehen, wie sich das da entwickelt.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Thorsten, wir reden ja immer über das Radfahren und wie wichtig die Beratung ist und dass man ein hochwertiges Fahrrad auch fahren sollte. Aber ich glaube, irgendwie fehlt mir dabei so ein bisschen auch das Thema Service. Wie wichtig ist denn das Thema Service und auch eine gute Werkstatt zu haben? Was macht die Rad- und Tourwerkstatt so besonders?
Also da bin ich, da habe ich immer noch so ein Zitat oder so einen Ausspruch von einem Bekannten im Kopf, der gesagt hat, die Fahrradwerkstatt gehört zur Fahrradinfrastruktur dazu.
Ja. Ja. Würde ich auch so sagen.
So wie ein Radweg, so wie beim Auto die Tankstelle oder sonst irgendwas. Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich finde, eine Fahrradwerkstatt ist elementar wichtig und gehört zu einem Fahrradgeschäft dazu und ist wichtig für jeden Fahrradfahrer und für jede Fahrradfahrerin, denke ich, damit das Fahrrad halt immer funktioniert und damit das, damit ich auch immer wirklich sicher und gut Fahrrad fahren kann.
Und jetzt gibt's ja ganz viele Werkstätten und die Rad- und Tourwerkstatt zeichnet sich aber durch was aus?
Oh, die zeichnet sich durch vieles aus. das ist noch eine schöne Vorlage. Da kann ich, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen. Als erstes Mal würde ich mal nennen, wir sind eine Meisterwerkstatt. Das heißt also, durch die Handwerkskammer anerkannt, Fahrradwerkstatt mit einem Zweiradmechatroniker-Meister oder mit einer Meisterin und mit ganz vielen ausgebildeten Leuten, die da arbeiten, die auch in dem Beruf ausgebildet sind. Das ist eigentlich immer so oder sollte so sein. Anders darf man gar keine Fahrräder reparieren. Man muss also einen Zweiradmechatroniker-Meister haben in der Werkstatt, sonst darf man gar nicht arbeiten. Und das ist natürlich total wichtig, damit man sicher unterwegs ist und damit man weiß, dass höchste Handwerkskunst hier in der Werkstatt vorliegt.
Handwerkskunst, so ein bisschen Schrauben kann doch jeder, oder nicht?
Ja, genau. Also die Ausbildung zum Zweiradmechatroniker ist 3,5 Jahre und damit einer der, damit die längste Ausbildung, die man im Handwerk überhaupt vornehmen kann mit 3,5 Jahren. Und das sagt auch schon ein bisschen darüber was aus, wie hochwertig und wie komplex die Ausbildung tatsächlich ist. Und nur Meisterwerkstätten dürfen natürlich auch Auszubildende ausbilden. Das machen wir auch. Wir haben in jedem Lehrjahr Auszubildende und sind auch sehr, sehr erfolgreich damit, haben schon Innungsbeste ausgebildet. Und von daher ist auch das wichtig, dass wir in Zukunft Mechaniker haben, die das gelernt haben und die natürlich top Mechaniker sind. Das heißt, wenn du bei uns Kunde in unserer Fahrradwerkstatt bist, dann weißt du, es ist nicht nur jetzt eine Meisterwerkstatt, sondern auch in Zukunft haben wir die besten Mechaniker der Republik hier bei uns in der Werkstatt.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich weiß auch, dass die Werkstatt zertifiziert ist und zwar VSF Allride zertifiziert. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal beim Newsletter ein Feedback hatte, was denn diese ganzen Zertifikate sollen. So ein Bums kann sich ja jeder kaufen.
Ja, kann man nicht kaufen. Aber ja, die VSF Allride Werkstatt ist das, was du meinst. Also wir sind eine zertifizierte VSF Allride Werkstatt. Das Zertifikat gilt immer für 3 Jahre. Das ist ein bisschen anders als bei der Meisterwerkstatt. Wenn ich einmal Meister habe, dann prüft mich nie wieder jemand, ob ich das weiterhin noch gut mache oder kann oder ob ich mit der Zeit gehe. Da ist die VSF Allride Werkstatt oder das Zertifikat dafür dann schon eine andere Geschichte. Das wird alle 3 Jahre überprüft und da geht's eigentlich eher um die Kundensicht. Also haben wir gute Abläufe für den Kunden. Da ist wird zum Beispiel die Preisgarantie geprüft. Also ich weiß nicht, ob ihr das mit den Handwerkern kennt. Also wenn du jetzt zuhörst und hast hier schon mal ein Handwerker Angebot reingeholt, dann ist es oft so, dass Handwerker den Preis nicht so genau nehmen. Also wenn das nachher 5% oder 10% teurer ist, dann heißt es, naja, 10% Abweichung nach oben, das ist doch völlig okay. Und wir sind auch ein Handwerksbetrieb und uns auch eine Handwerksleistung, die wir anbieten. Bei uns ist es allerdings anders. Der Preis, den der Reparaturannehmer, der Werkstattleiter sagt, also der macht dir ein Angebot über eine Reparatur von einem Fahrrad, 78,50 Euro, dann wird er diese 78,50 Euro 100% einhalten. Das ist garantiert. Es wird niemals auch nur einen Cent darüber gehen.
Wenn du jetzt sagst, Maximalpreis, da gehen wir niemals rüber, stelle ich mir das schwierig vor. Wie soll das gehen? Also es kann ja immer was passieren.
Das ist eine der grundlegenden Regeln bei der VSF Allride-Werkstatt. Das ist die Dialogannahme. Also die Dialogannahme im direkten Gespräch mit dem Kunden. Wenn du mit deinem Fahrrad jetzt zu uns kommst in die Werkstatt, dann machen wir eine Reparaturannahme, wo wir mit dir zusammen das Fahrrad komplett durchgehen, eine komplette Inspektion an dem Fahrrad machen, uns alles an dem Fahrrad angucken und alles prüfen und testen in deinem Beisein und dir auch erklären, was hier eventuell wo kaputt ist und was wie repariert werden muss. Und nur dadurch, dass wir das machen, können wir natürlich auch dann in dem Gespräch mit dir rauskriegen, was das Fahrrad, also was die Fahrradreparatur kosten wird.
Okay, also muss ich immer physisch anwesend sein dabei?
Ja und nein. Also da hat sich tatsächlich ein bisschen was bei Corona geändert. Die Dialogannahme, die steht quasi als Topmodel über allem. Das wäre der Idealzustand. Also aus unserer Sicht, auch aus der Sicht von vielen Kunden, zumindest früher. Während Corona haben wir ein bisschen anders gearbeitet, weil wir ja eben genau diesen Dialog mit dem Kunden gar nicht wollten. Wir wollten ja ein bisschen die Gefahr umgehen, dass unsere Werkstatt infiziert wird und nicht arbeiten konnte. Deswegen haben wir eben keine Dialogannahme mehr gemacht, sondern haben diese Annahme dann am Telefon besprochen. Das hat den Nachteil, dass du als Kunde nicht dabei bist und vielleicht das nicht direkt miterleben kannst, was jetzt gerade kaputt ist. Und darunter kann auch die Glaubwürdigkeit ein bisschen leiden. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Kunden das eigentlich ganz entspannt fanden und nicht unbedingt Lust hatten, auch diese ganze Zeit zu warten. Und das hat sich bis heute so durchgezogen. Also wir stellen fest, dass viele sagen, die unsere Werkstatt schon lange kennen, ich weiß ja, wie es abläuft, ich weiß, wie ihr es macht, ich muss da jetzt gar nicht dabei sein, ich weiß schon, dass ihr das jetzt ganz genau prüft. Die kriegen nachher einfach nur eine Textnachricht, eine SMS-Nachricht oder eine WhatsApp und da steht drin, das und das sind die nötigen Reparaturarbeiten, das und das ist der kalkulierte Preis, das ist der Maximalpreis und dann kann man per Textnachricht mit Ja oder Nein antworten und dann ist das schon erledigt oder man kriegt einen Anruf. Mhm. Also das ist die Alternative, die sich auch ein bisschen so aus dieser Corona-Zeit raus entwickelt hat.
Okay, aber ich habe ja nach wie vor immer noch die Option, wenn ich mir unsicher bin, einfach vorbeikommen.
Also ich mache mal ein Beispiel. Der Mechaniker sagt, die Reifen sind schon relativ abgefahren, empfiehlt neue Reifen zu benutzen und der Kunde sagt, nö, ich will keine Reifen. Dann kann er das natürlich immer noch sagen und sagen, nö, mach mal die Reparatur, aber lass die Reifen mal noch drauf.
Gut, jetzt haben wir über Werkstattannahme und sowas gesprochen. Ich habe ja, also wenn wir schon mal dabei sind, dass ja das zur Infrastruktur dazugehört, wenn ich, meistens habe ich ja irgendein Problem unterwegs. Also ich bin auf einer Radtour oder bin am Pendeln und jetzt ist mir irgendwas passiert, ich habe eine Panne und dann kriege ich erst einen 8 Wochen Termin.
Nee, also das Gute ist, unsere Werkstatt hat tatsächlich keine Wartezeiten. Du kriegst relativ sofort einen Termin. Also es kann schon mal eine Woche dauern oder sowas, aber viel länger dauert es nicht. Das heißt also, wir sind so gut aufgestellt, dass wir die Termine eigentlich immer anbieten können und innerhalb von 48 Stunden ist dein Fahrrad auch fertig repariert. Das trifft manchmal nicht ganz zu, wenn besondere Ersatzteile besorgt werden müssen oder wir irgendwas auf längerfristig reparieren müssen, weil es abgesprochen werden muss mit dem Hersteller oder sowas.
Na gut, aber jetzt selbst eine Woche, also wenn ich habe ja nur kein Auto und wenn mir ein Speicher bricht oder ich einen Platten habe und das vielleicht nicht selber reparieren kann, was mache ich denn? Ich kann ja nicht eine Woche zu Hause bleiben.
Nee, wir haben ja eine Sofortreparatur.
Okay.
Also Sofortreparatur ist bei uns ein extra Service, den kann man sofort machen und Sofortreparatur ist innerhalb von 60 Minuten ist dein Fahrrad fertig. Dann ist das, was daran kaputt ist, also der Fehler, weswegen du kommst, der wird dann behoben. 60 Minuten kostet 50 Euro inklusive aller Ersatzteile und dann kannst du wieder losfahren.
Warum sollte ich dann noch einen Termin machen?
Diese Sofortreparatur ist immer nur für einen Fehler.
Okay.
Also du kannst jetzt hier nicht alles reparieren lassen an der Fahrt. Das schaffen wir weder in der Zeit noch für das Geld. Da geht es hier tatsächlich darum, die Schaltung funktioniert nicht, die Bremsbeläge schleifen, der Schlauch vorne ist kaputt, dir ist eine Speiche gebrochen. Also alles, wo dein Fahrrad eigentlich in Ordnung ist, aber es ist jetzt ein Fehler aufgetreten, der dich hindert, das Fahrrad weiter zu benutzen, das kriegen wir mit der Sofortreparatur sofort erledigt. Du kannst direkt drauf warten, kriegst bei uns einen leckeren Kaffee. Nach 60 Minuten ist das Fahrrad fertig und dann 50 Euro und dann fährst du weiter.
Okay, das sind jetzt schon mal auf jeden Fall sehr überzeugende Argumente. Gibt es da noch mehr?
Ja, das gibt gerade bei der Forsythe-Oroy-Werkstatt natürlich noch, oder natürlich vielleicht nicht, aber es gibt auf jeden Fall noch weitere Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, dass ich eine Forsythe-Oroy-Werkstatt betreiben darf. Das ist zum Beispiel die Mobilitätsgarantie. Also ich muss garantieren, dass jeder Kunde mobil ist. Das heißt, ich muss Ersatzräder vorhalten, so dass ich dem Kunden der das Fahrrad bei uns lässt, Fahrräder mitgeben kann, damit er weiterhin mobil bleibt.
Jetzt weiß ich aber auch von anderen Händlern, dass sie zum Beispiel so Baumarkträder nicht mehr reparieren, sondern nur sagen, du kommst hier nur rein in die Werkstatt, wenn du das bei uns gekauft hast. Ist das so auch?
Tatsächlich auch ein Kriterium für die Allrad-Werkstatt. Wir reparieren alle Fahrräder und wir, das ist auch ein Versprechen, dass wir jedes Fahrrad annehmen. Das kann schon passieren, dass wir technisch nicht in der Lage sind, Fahrräder zu reparieren. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, weil ich hatte von Meister und toll und wir können alles. Wir können auch alles, rein theoretisch, aber für viele oder für einige Fahrzeuge gibt es natürlich Werkzeuge, die wir nicht vorhalten und dann können wir die technisch nicht reparieren. Also das kann durchaus sein, dass wir gerade bei elektrischen Antriebssystemen die Schnittstellen, die Computerzugänge nicht haben. Das kann sich jetzt mit dem europäischen Reparaturgesetz ja ändern, dass wir dann wirklich Zugänge zu allem haben, dann können wir auch alles reparieren. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass einige Sachen technisch nicht machbar sind. Es gibt also Fahrräder, die so konstruiert sind, dass wir sagen, die sind, das ist von vornherein eine Fehlkonstruktion. Sobald wir da anfangen zu reparieren, haben wir eigentlich verloren, weil es kann nicht besser oder viel besser werden. Das Fahrrad bleibt immer ein Sicherheitsrisiko. Dann ist es auch von vornherein möglich, eine Reparatur abzulehnen und die gar nicht anzunehmen. Aber das, was man von vielen anderen Fahrradgeschäften kennt, dass man nur die Räder repariert, die man verkauft, das ist bei einer VSF Allride-Werkstatt und bei uns absolut ausgeschlossen. Wir helfen natürlich jedem Radfahrer. Wir freuen uns ja auch über jeden Radfahrer und jede Radfahrerin. Also so helfen wir auch jedem, sein Fahrrad wieder fit zu kriegen.
Gibt es neben der Meisterwerkstatt und dem VSF Allride-Siegel noch weitere Vorteile bei Rad und Tour?
Ja, kann man so als Vorteil sehen. Also viele Menschen legen ja Wert darauf, dass nachhaltig ihr Leben gestaltet wird oder dass sie ihr Leben nachhaltig gestalten. Deswegen fahren ja vielleicht sogar mehr Fahrrad. Und wir sind ein nachhaltiger Betrieb, zum Beispiel mit höchster Mitarbeiterzufriedenheit oder aber auch mit zertifizierten Entsorgungsprozessen, also so, dass wir umwelttechnisch immer vorne dabei sind. Das hatten wir, glaube ich, schon mal über Schlauchrecycling, Reifenrecycling gesprochen. Wir haben Putzlappenservice, so dass sie gewaschen werden. Auch die Entsorgung von Verbrauchs- und Abfallstoffen, also Pappe oder Kunststoff, da sind wir sehr nachhaltig unterwegs.
Ja, beim Thema Nachhaltigkeit, das haben wir ja auch so ein bisschen beim Lieferservice berücksichtigt. Das war uns ja auch irgendwie wichtig, dass die Fahrräder auch irgendwie möglichst ökologisch zu uns kommen.
Ja, wir haben den Lieferservice eingeführt, auch schon vor langer, langer Zeit eingeführt, um den Kunden das natürlich möglichst bequem zu machen, das Fahrrad in die Werkstatt zu bringen. Wir haben festgestellt, dass ganz viele Leute ihre Fahrräder oder ihr Fahrrad mit dem Auto zu uns in die Werkstatt bringen. Und dann haben wir gesagt, das können wir doch viel besser. Wir haben ja ein Lieferfahrzeug, wir haben einen Mitarbeitenden eingestellt, der ausschließlich Lieferfahrten macht. Also haben wir die Möglichkeiten, Fahrräder ganz gut bei uns in die Werkstatt zu holen.
Und was ist daran jetzt so viel ökologischer, ob der Kunde fährt oder wir?
Naja, fehlen zwei Fahrten.
Okay.
Also wenn man mal genau hinguckt, unser Lieferant ist eh unterwegs. Also er ist ja wahrscheinlich schon auf der Strecke irgendwie in die Richtung und bündelt Fahrten. Das ist natürlich viel ökologischer. Und er muss ja nicht die Leerfahrt wieder zurück machen. Also ganz oft ist es ja so, die Menschen bringen ihre Fahrräder her, fahren dann wieder nach Hause, warten zwei Tage, kommen dann wieder Leerfahrt und fahren dann wieder mit den Fahrrädern zurück. Das heißt, ich habe vier Fahrten und unser Fahrer hat natürlich nur zwei Fahrten.
Plus die Bündelung mit anderen.
Plus die Bündelung, das ist dann sehr, sehr viel ökologischer. Das haben wir immer kostenlos gemacht. Und seit einem Jahr nehmen wir Geld dafür. Also die Lieferung hat schon immer 30 Euro gekostet. Also wir haben immer diesen Preis in der Kalkulation mitberechnet. Und 30 Euro ist ungefähr das, was es kostet. Und haben aber das für den Kunden immer auf kostenlos gestellt mit 100% Rabatt.
Okay, und warum jetzt nicht mehr?
Wir hatten uns vor einem Jahr dazu entschieden, dass diese Lieferleistung eigentlich auch dem Kunden diese 30 Euro wert sein sollte. Und wir haben uns ein besonderes Modell überlegt, dass wir gesagt haben, wenn du drei Fahrräder auf einmal liefern lässt, dann ist es für dich kostenlos. Zwei Fahrräder kosten auch nur 30 Euro und ein Fahrrad kostet 30 Euro. Einfach um das ein bisschen zu beflügeln, dass alle mithelfen, dass wir noch ökologischer unterwegs sind.
Also dass wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, im Haushalt drei Fahrräder hast, die alle zur Wartung sollen, das ist nicht in der einen Woche das eine, in der zweiten Woche das zweite, dass man da quasi auch die Fahrten eigenständig dann bündelt.
Genau, dass man auch selber als Kunde die Möglichkeit hatte, Geld zu sparen dadurch, dass man das ein bisschen bündelt. Oder dass man vielleicht sogar den Nachbarn anspricht und sagt, Mensch, ich bringe mein Fahrrad zur Wartung, was ist denn mit deinem oder so. Das hat sogar auch teilweise funktioniert. Also es haben sich manchmal tatsächlich Leute zusammengetan und haben mit ihren Nachbarn zusammen dann 3 Fahrräder abholen lassen. Das ist natürlich ökologisch eine absolute wertvolle Geschichte. Trotzdem haben wir festgestellt, dass die Kunden das nicht besonders gut finden, dass diese 30 Euro aufgekommen sind. Also das Abholen ist weiter runtergegangen, also weniger geworden. Das wäre ja gar nicht schlimm. Das ist vielleicht auch das, was wir damit berücksichtigt haben. Tatsächlich ist es aber so, dass es nicht nur runtergegangen ist und die Leute mit dem Fahrrad zu uns gekommen sind und ihr Fahrrad gebracht haben, sondern ganz viele kommen jetzt wieder mit dem Auto und geben das ab. Und das wollten wir ja eigentlich genau nicht.
Ja, genau.
Und deswegen haben wir jetzt lange diskutiert und haben uns wieder dazu entschlossen, die Liefergebühren wieder auf 100% Rabatt zu setzen. Das heißt also, wenn du das jetzt hörst, neue Regelung oder wieder alte Regelung, die Liefergebühren sind wieder bei 100% Rabatt. Das heißt, du zahlst nichts fürs Holen und Bringen der Fahrräder.
Sehr schön, auf jeden Fall super interessant. Und wie komme ich jetzt dazu, dass der Lieferservice bei mir vorbeikommt? Muss ich da anrufen?
Also das Einfachste bei uns ist ja die Online-Reparaturbuchung. Du kannst einfach bei uns auf die Homepage gehen und dann kannst du online einen Termin vereinbaren und dann wird das Fahrrad bei dir abgeholt. Du wirst dann tatsächlich nochmal angerufen, um den Termin, damit der Termin genau vereinbart wird, damit genau die Uhrzeit vereinbart wird, dann, dass du auch da bist und dass du das Fahrrad auch übergeben kannst. Und wir haben auch einige Tage, wo wir in Richtung, eher Richtung Hamburg fahren und wir haben andere Tage, wo wir in Richtung Bremen fahren, womit jetzt auch ein bisschen das Gebiet klar ist, in welchem wir abholen und liefern. Das ist so bis Hamburg und bis Bremen. Und nicht jeden Tag fahren wir Richtung Bremen und nicht jeden Tag fahren wir Richtung Hamburg. Und deswegen müssen wir es so ein bisschen klären mit dem Termin. Aber du kannst einfach auf der Homepage online buchen. Da kannst du schon deine Reparatur aussuchen, welche du machen möchtest und abschicken. Und der Rest läuft dann von ganz alleine.
Jetzt nähern wir uns hier langsam einem Dauerwerbesender. Warum sind wir jetzt so lange auf der Werkstatt rumgeritten?
Ach, ich kriege so viele Anfragen und ich kriege so viele falsche Annahmen, wie die Werkstatt funktioniert. Deswegen habe ich gedacht, es wäre schon nochmal auch wichtig, wirklich ganz ins Eingemachte zu gehen, wie die Werkstatt funktioniert und wie wir hier arbeiten und was das Besondere an der Rad- und Tourwerkstatt ist. Ja, kann sein, auch Dauerwerbesendung, weiß ich gar nicht so genau, ob es das war, aber es ist für ganz viele Leute interessant, mal wirklich reinzuschnuppern in die Werkstatt.
Okay, das hilft mir aber ja nicht, wenn ich hier nicht in Hamburg, Bremen oder Cuxhaven wohne, weil weiter liefern wir ja nicht.
Ja, nein, also wir sind ja auch ein bisschen auf die VSF Allride Werkstatt eingegangen und die VSF Allride Werkstatt gibt es mittlerweile fast 60 Werkstätten in ganz Deutschland. Und ob in deiner Nähe eine ist, das wirst du feststellen auf der vsf.de-Seite. Kannst du drauf gucken und kannst dir deine VSF Allride-Werkstatt in deiner Nähe aussuchen.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
Jetzt ist schon Februar und ich bin immer noch nicht so richtig aufs Rad gekommen und ich habe noch nicht eine einzige längere Strecke gefahren, aber du bist da deutlich besser unterwegs, oder?
Ja, ich war ein bisschen frustriert, weil ich meinen Urlaub stornieren musste wegen des Bahnstreiks und bin tatsächlich aufs Rad gegangen und das Wetter war so, so fantastisch und ich habe mir dann bei Komoot so eine Strecke geplant und ich dachte echt, also ich habe es mit einem Familienbesuch verbunden, weil ich dann zum Kaffee eingeladen war und dachte so, ja, also den Weg in die Heimat, den kenne ich jetzt ja in- und auswendig. Also ich bin ja 3 Jahre von Bremerhaven täglich gependelt und habe auf der Pendelstrecke schon immer versucht, neue Wege reinzusetzen und habe gedacht, das ist einfach nicht mehr möglich, eine Strecke zu finden, wo man neue Wege findet.
Aber du hast.
Es war Wahnsinn. Ich hätte Wahnsinn, so niemals gedacht, dass es noch so viele neue geile Strecken gibt. Also da waren auch neue alte Strecken bei. Also,
davon hattest du mir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Das ja. Strecke, die ich auch kenne und die ist neu gemacht worden.
Hammer. Also wirklich, ich hätte, also das, da tut sich jetzt was und das hat, wenn du da gar nicht mehr so jeden Tag fährst, dann kriegst du es auch gar nicht mehr so mit. Und deshalb, also der Tourentipp ist jetzt eigentlich, fahr nochmal in deiner Umgebung und guck, ob es nicht vielleicht doch nochmal was Neues gibt.
Manchmal ist das ja auch, und da bin ich jetzt ganz am Anfang des Themas mal wieder oder ganz am Anfang des Podcasts, manchmal achtet man gar nicht drauf und dann ist irgendwas passiert, was man lange erwartet hat und in kurzer Zeit ist dann hat sich dann alles verändert. Das ist so bei diesem Radweg, oder?
Das ist so bei dem Radweg. Also ihr müsst euch das vorstellen, in Bremerhaven, wenn man jetzt zum Beispiel eher so Höhe Spaden wohnt und nach in den südlichen Landkreis möchte, dann muss man sonst ja eigentlich immer so durch die ganze Stadt eiern mit 1000 Ampeln und Verkehr und völlig nervig. Und es gab so eine Kurzverbindung zwischen Schiffdorf und Spaden. Das war aber eher so ein holpriger, ganz schmaler Weg, also nicht beleuchtet, unterirdischer Untergrund. Du konntest dich da gar nicht richtig arrangieren, wenn dir jemand entgegengekommen ist. Also wirklich schrecklich, obwohl das landschaftlich da wirklich schön war. Und dann bin ich da lang gefahren. Ich wusste ja um diese Situation, aber habe gedacht, egal, durch die Stadt ist keine Alternative. Und ich war da, es war breit, asphaltiert, mit Solarbeleuchtung.
Also verrückt, mit Solarbeleuchtung. Vom kleinen, schmalen Trampelpfad zum Asphaltstreifen mit Solarbeleuchtung.
Ja, absolut Hammer. Ich bin echt angehalten. Und ich glaube, die Menschen, die mich da gesehen haben mit meinen leuchtenden Augen, haben gedacht, was ist mit der denn nicht richtig?
Ja, also so kann es gehen. Schwupp, auf einmal ist es schon da. Die Vision hatten wir gar nicht, dass das da passieren könnte, aber schwupp war es da.
Genau. Und es gab dann echt noch so ein paar schöne neue Touren, die ich dann gesehen habe, oder so neue Wege durch das Moor in Mittlum. Also auch eine wahnsinnig schöne Umgebung mit Wald und viel Natur. Ich habe einen Hirsch gesehen.
Einen Hirsch hast du gesehen?
Ja, total cool. Das weiß ich doch nicht.
Mit Geweih oder ohne?
Ach so, mit. Ja. Ich dachte, es gibt nur mit Geweih.
So.
Ja, ich habe einen Hirsch gesehen. Aber nee, es war wirklich sehr schön und wie gesagt, der Tipp jetzt hier geht raus an euch alle. Schaut mal bei euch in die Umgebung, ob ihr nicht vielleicht doch nochmal irgendwo eine Strecke fahrt, die ihr lange nicht gefahren seid oder vielleicht sogar ganz neue findet.
Sehr, sehr gut. Und die können wir nachfahren, weil du deine Tour einstellst und dann wissen wir auch genau, wo es lang geht, wo wir diesen neuen Radweg finden, wo wir den Hirsch finden und wo wir schön durchs Moor kommen, ohne abzusaufen.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
So, jetzt haben wir die ganze Zeit über Mobilität gesprochen und über Infrastruktur, über Alltag. Jetzt lass uns doch einfach mal ein bisschen abschalten und mal zu was Sportlichem kommen.
Ja, nach der Pflicht kommt die Kühe, würde ich sagen. Also das Fahrrad, was mir gerade so vorschwebt oder wo ich auch totaler Fan von bin und das ich total gerne fahre, weil ich selber fahre, ich habe selber, ist das Stevens Xenith. Als Custom-Modell eine absoluter Hingucker. Ich fahre es ja in diesem Rostbraun und finde es total schön. Das, das heißt Industrial Rust, also so sieht es dann halt tatsächlich auch aus. Hier geht es jetzt um ein reines Rennrad, Endurance-Rennrad. Und das Schöne ist, und deswegen haben wir es jetzt auch mal mit reingenommen, mal ausnahmsweise ein Rennrad, das machen wir ja eigentlich relativ selten, so ein reines Sportrad. Aber das Tourmagazin hat einen Test gemacht über alle Rennräder mit Shimano 105 2x12 Gruppe, also Shimano 2x12. Und da ist das Xenith von Stevens mit der Note 1,8 die absolute Bestnote und der Testsieger geworden.
Das macht dich als Besitzer vom Xenith bestimmt besonders stolz.
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich wusste ja vorher, dass ich ein geiles Rad habe. Das ist gar keine Frage. Aber das, ja, mal wieder einen Testsieger im Programm zu haben, finde ich auf jeden Fall total klasse. Und ist ein Fahrrad, was sie auch unheimlich gerne anbieten. Custom-Made müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Es gibt bei Stevens ein Baukastensystem. Da kann ich mir den Rahmen wählen. Da habe ich also zwei Rahmenfarben zur Verfügung. Also ich kann es in diesem Industrial Rust nehmen oder ich kann es in Goldviolett nehmen und dann kann ich mir die Komponenten selber aussuchen. Das heißt, ich suche mir dann erst eine Baugruppe aus, wie ich das schalten will. Hier im Test war jetzt eben diese ganz neue Shimano 105er mechanische 2x12 Gruppe. Ich selbst fahre es mit einer Red E-Tab. Und aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie ich das ausrüsten kann. Also habe ich über Ultegra Di2 bis hin zu Dura Ace oder der Red-Gruppe alle Möglichkeiten, das auszurüsten. Und das wird natürlich dementsprechend teurer und besser als Rad.
Okay, also ich kann jetzt ja mit diesen ganzen Red und E und Tab und keine Ahnung was gar nicht so viel anfangen. Für wen ist denn das Rad so geeignet?
Also so wie es im Test war, würde ich das für den ambitionierten Einsteiger sehr gut finden. Mit einer mechanischen 105 und 12-fach-Schaltung ist es natürlich für einen ambitionierten Einsteiger ein tolles Rad. Ich selbst fahre es als Endurance-Bike. Ich fahre sehr gerne auch sehr lange Strecken damit. Man kann bis 32 mm breite Reifen einbauen. Das heißt also, kriegst auch sehr viel Fahrkomfort in dieses Fahrrad eingebaut, um dann wirklich sehr, sehr lange Strecken zu fahren. Also alles, was, ich würde mal sagen, alles, was über 150 Kilometer ist, ist dann hier eine sehr lange Strecke. Es ist sehr fahrsicher. Ich bin damit auch schon in den Alpen gefahren. Also auch ein bergab ein extrem gutes Rad. Wenn du in den letzten Episoden die Lanzarote-Ausgaben gehört hast, dann weißt du, mit welchem Rad ich da gefahren bin. Das ist nämlich genau dieses hier, dieses Xenith. Sonst hör noch mal rein, die letzten Ausgaben, da ging es bei der Tour 66 mit dem Xenith durch über die Berge in Lanzarote. Und das war im Rahmen der Stevens-Händlerreise. Und jetzt kannst du dir vorstellen, bei einer Stevens-Händlerreise, da sind ja viele tolle Stevens-Räder unterwegs. Und mein Xenit, dieses Xenit, so wie ich das aufgebaut oder wie meine Werkstatt das hat aufgebaut, ist das Rad gewesen, was der Hingucker war. Also, weil wir haben an meinem Rad auch noch eine besondere Lenker-Vorbau-Kombination, besondere Laufräder. Wir haben dann passend Reifen zu dem Industrial-Lack, also Industrial-Rust-Lack und das Lenkerband auch noch passend dazu. Das wäre schon so ein bisschen Hingucker.
Wenn das so ein Hingucker ist, mag man damit denn überhaupt fahren oder ist das nicht eher so ein Fahrrad für die Wand?
Das ist auch ein Kunstwerk. Ich würde es mir auch an die Wand hängen. Ja, hast recht. Aber es fährt so gut, dass es auf jeden Fall zum Fahren geeignet ist. Wenn das noch nicht reicht und wenn dir meine Beschreibung nicht reicht, wir haben ein kleines Filmchen von meinem Rad gemacht. Kannst du dir bei Social Media oder bei
YouTube.
Bei YouTube kannst du es angucken. Wenn dir das noch nicht gereicht hat, guckst dir mal an. Auf jeden Fall einen Hingucker. Und wie bei allen Rädern ist natürlich total wichtig, dass du einen Beratungstermin machst, damit du Zeit hast, dir das richtige Fahrrad auch in der richtigen Ausstattung auszusuchen. Wir kriegen über unser Bodyscanning genau raus, welche von den vielen Rahmengrößen für dich die perfekte ist. Wir können dir sagen, welche Ausstattung für dich die perfekte ist. Und dann können wir es im Konfigurator zusammen konfigurieren, das Rad. Und dann dauert es etwa 4 bis 6 Wochen, bis die Lieferung bei uns ist. Und dann kannst du mit loslesen. Also merkst schon, jetzt solltest du langsam vorbeikommen, um das Rad zu bestellen, weil dann fängt das schöne Wetter an und dann kannst du direkt rauf aufs Rennrad.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Ja, ein paar Interviewgäste haben wir hier in der Pipeline. Wir haben da spannende Gesprächspartner und Partnerinnen für die nächsten Male. Ich weiß noch nicht genau, wer als nächstes dran ist. Du?
Nee, aber ich lass mich überraschen.
Also lass du dich auch überraschen. Bis nächstes Mal.